Herzlich willkommen beim Business Wege Podcast. Hier geht es um den Zugang zu Praxiswissen rund um unternehmerisches Denken und Handeln. Du erfährst in Interviews mit CEOs und Solo-Folgen, wie dein eigener Businessweg nachhaltig wachsen kann. Ich bin Stella, die Inhaberin von Business Wege und dein Host und wünsche dir jetzt ganz viel Freude und Inspiration beim Hören dieser Folge. Willkommen zum neuen Podcast-Interview mit Marco Hauschild. Marco ist Geschäftsführer und Nachfolger. Er hat gegründet durch die Firmenübernahme. Und ich bin total gespannt, heute mehr über seinen ganzen Weg zu erfahren, weil wir tatsächlich auch in enger Zusammenarbeit sind seit einigen Jahren. Und von daher würde ich sagen, wir starten rein. Marco, ich habe dir eine Frage mitgebracht. Und zwar, was würdest du tun, wenn jetzt in diesem Moment 200.000 Euro auf dein Geschäftskonto eingehen?
Ja, hallo Stella. Erstmal herzlichen Dank für die Einladung. Ich bin natürlich gerne dabei in deinem Podcast und freue mich sehr drüber. Ja, starten wir direkt mit der Frage. 200.000 Euro, wenn die auf dem Geschäftskonto eingingen, vermutlich würde ich sie direkt wieder investieren. Jetzt muss ich natürlich ein bisschen darüber nachdenken, wo rein. Denn bisher hatte ich jetzt, oder in den letzten Tagen habe ich mir die Gedanken nicht gemacht, was ich mit 200.000 Euro machen würde. Aber mir wird schon was einfallen. Im Wesentlichen geht es bei uns immer darum, Reichweite zu schaffen. Und das geht natürlich auf verschiedene Wege und manche davon auch nicht kostenlos. Deswegen wird wahrscheinlich ein Teil da reingehen. Ich glaube, das spiegelt auch so ein bisschen wider, wie ich denke, dass eben das, was reinkommt, so lange ja oder eigentlich immer wieder reinvestiert wird, um eigentlich ja das ganze Geschäft noch weiter nach vorne zu bringen.
Ja, danke fürs Reinholen und auch direkt das Schlagwort der Investition und der Weiterentwicklung von deinem Unternehmen. Wir sprechen ja jetzt hier von FounderFox und lass mich doch gerne einmal teilhaben, wie du überhaupt dazu gekommen bist, diese Firma zu übernehmen.
Ja, sehr gerne. Also ich habe die Firma vor heute 3,5 Jahren ungefähr übernommen und das war gar nicht so eine, zunächst keine bewusste Entscheidung, mich in diese Richtung eigentlich zu entwickeln, sondern es war so, dass im Jahr 2020, da können wir uns ja noch alle dran erinnern, was dort war, nämlich kam die Corona-Pandemie da auf uns zu. Es war dann so, dass viele Dinge, die ich vorher getan hatte, in der Zeit entweder nicht mehr funktionierten oder auf Eis gelegt wurden. Und so hatte ich ein bisschen Zeit zur Verfügung und ich wusste, dass meine Vorgänger, also die Geschäftsführer der FounderFox, auf der Suche waren nach Existenzgründungsberatern. Da habe ich quasi angeklopft und habe gesagt, hey, ich hätte gerade Kapazitäten und bin dann sozusagen eingestiegen als Gründungsberater, weil mir es ohnehin lag und dann gestartet. Und das hat sich für mich ganz gut entwickelt. Ich war relativ akquisestark, meine eigenen Kunden akquirieren können. Und ich glaube, ich war dann eher mal so in dieser Rolle dieses nervigen Freelancers, der ständig auf die Geschäftsführung zukam und sagte, hey Leute, man müsste doch nochmal hier etwas tun und da liegt noch ungehobenes Potenzial. Und irgendwann war dann der Punkt da, wo sich die Geschäftsführung entschieden hatte, andere Wege auch zu gehen, sich in anderen Bereichen zu engagieren. Und ich glaube, aufgrund dieser Eingaben, die ich vorher schon gemacht hatte, war es dann für die dann, glaube ich, auch ganz klar, mich als erstes zu fragen, ob ich das Unternehmen nicht möglicherweise übernehmen möchte.
Ja. Und war das dann für dich auch das erste Mal auf deinem unternehmerischen Weg, dass du aus dieser Rolle des Freelancers gewechselt bist in eine größere Firmenstruktur?
Ja, meine erste Gründung, das war eine Gründung in einem ganz anderen Bereich. Und zwar, nachdem ich 10 Jahre angestellt war. Und im Grunde genommen war es für mich klar, dass das auch nur ein Übergang sein wird, da ich selbst aus einer Unternehmerfamilie stamme, in der es eher zum Normalfall gehört, selbstständig tätig zu sein als angestellt. Und damals war es so, dass ich auch mit Hilfe des Gründungszuschusses gründen konnte und habe dann eine Immobilie, die mir zur Verfügung stand, zu einem Seminar- und Gesundheitszentrum weiterentwickelt. Das besteht auch heute noch. Und in diesem Kontext habe ich dann den Kontakt zu vielen Therapeuten und Therapeutinnen und ja, Anbietern aus dem Gesundheitsbereich aufbauen können. Und da ist ein ganz tolles Netzwerk entstanden. Dieses Netzwerk ist im Bereich der gesunden Unternehmensentwicklung unterwegs gewesen. Es ging eigentlich los bei Gesundheitskursen, die wir in Unternehmen gebracht haben, aber auch in Bezug auf Führungskräfteentwicklung, Mitarbeitercoaching und so weiter. Also in diesem Bereich waren wir da stark vertreten und dieses Netzwerk umfasste dann irgendwann 50 Anbietende und meine Aufgabe war es sozusagen, die Angebote oder deren Angebote in die Unternehmen hereinzutragen. Das war genau das, was dann mit der Corona-Zeit dann nicht mehr so gut funktionierte. Denn wir erinnern uns, damals wurden ja uns allen eigentlich die Türen vor der Nase zugeschlagen und dann ruhte das erstmal die ganze Zeit. Und so bin ich dann eben auf die Idee gekommen, mich dann noch in eine andere Richtung weiterzuentwickeln.
Ja, total spannend, Marco. Also vieles, was ich ja jetzt auch noch gar nicht weiß. Und jetzt hast du gesagt, das ging um ein Gesundheitszentrum. Und wenn wir jetzt Gesundheit transferieren, auch auf uns mit eigenem Unternehmen, dann ist ja die mentale Gesundheit, die physische Gesundheit extrem wichtig, um wirklich auch langfristig die Power, die Ressourcen zu haben, um ein eigenes Unternehmen weiterzuentwickeln. Was kannst du da empfehlen für Menschen, die jetzt gerade am Anfang stehen, vielleicht in den ersten Jahren oder kurz davor sind zu gründen? Was würdest du mitgeben?
Zunächst einmal sei gesagt, dass ich selber immer noch struggle, da tatsächlich eine gesunde Art und Weise zu schaffen, in der man tatsächlich gesundheitserhaltend auch langfristig unterwegs ist. Aber natürlich ist mir das heute schon besser gelungen, als es mir vor 5 Jahren oder gelingt es mir heute besser, als es mir vor 5 Jahren gelungen ist. Von daher kann ich vielleicht ein paar Tipps geben. Und der wesentliche Tipp, insbesondere für Gründer und Gründerinnen, das ist eigentlich folgender. Und zwar stelle ich immer wieder fest, dass Gründende eben einen extrem hohen Workload am Anfang sich auferlegen und genommen sich wenig Pausen gönnen und eigentlich immer in diesem Hustle-Prinzip unterwegs sind. Und das geht natürlich insgesamt nur für eine begrenzte Zeit gut. Und viele hören damit auf, wenn sie das Gefühl haben, dass sie an einem Punkt sind, an dem soweit alles in die richtige Wege geleitet wurde. Aber viele schaffen diesen Absprung nicht. Und da ist es total wichtig, selbstreflektiert auf die jeweilige Situation zu schauen und sagen, hey, ist eigentlich dieser Notfallmodus, in dem ich mich eigentlich seit der Gründung befinde, ist ja eigentlich noch angebracht? Muss das tatsächlich so sein? Oder kann ich jetzt auch mal sagen, okay, ich habe schon einiges erreicht und nun bin ich ja in ruhigerem Fahrwasser. Kann ich jetzt mal diesen Panikmodus sozusagen verlassen und einfach mal einen Gang runterschalten? Das erlebe ich tatsächlich bei ganz, ganz vielen Gründern und Gründerinnen, dass das dann nicht gemacht wird. Und das wäre tatsächlich ein Tipp, da wirklich selbstreflektiert reinzuschauen, um tatsächlich mal ein bisschen Gas rauszunehmen aus der ganzen Geschichte.
Und wie machst du das für dich?
Ich habe im Grunde genommen bewusste Pausen in meinem Kalender, die auch unantastbar sind sozusagen. Denn all das, was in meinem Kalender steht, das nehme ich auch ernst. Da fühle ich mich für verantwortlich. Und als ich irgendwann dazu übergegangen bin, meine eigenen Themen, meine privaten Themen und meine eigene Gesundheit, dafür Zeiten einzuräumen und die auch in meinen Kalender zu übertragen, so empfinde ich dann auch eine entsprechende Verantwortung, diese Termine auch einzuhalten. Quasi ein Pflichtbewusstsein für Pausen zu entwickeln. Und das ist so tatsächlich mein Weg gewesen, mir da tatsächlich auch kreative Zeiträume einzuplanen. Denn es ist ja so, in diesem täglichen Hustle im operativen Geschäft, da arbeitet man Dinge ab, statt neue Dinge zu entwickeln. Und die Pausen, so gut sie auch der Gesundheit tun, öffnen ja noch ein ganz anderes Feld. Nämlich das Feld der Kreativität oder den Momenten, wo die guten Ideen einfach so reinfliegen. Dafür braucht es einfach entsprechende Pausen.
Ja, toller Impuls, Marco. Ich denke gerade dran, ich habe es bei mir genannt Creative Space und werde in diesem Jahr auch wieder dahin gehen, dass ich sage, ich blocke mir pro Quartal Zeiträume und für mich der Begriff von Urlaub nehmen. Seitdem ich eine eigene Firma habe, ist es ein ganz anderes Wording. Ne? Also in einer Festanstellung ist es ganz normal, du nimmst die Urlaubstage. Für mich, ich habe gemerkt, es sind 2-3 Nächte meistens an einem Ort, in der Natur, ohne Zugang zu meinem Laptop, ohne irgendwelche Arbeitsthemen. Und das reicht oftmals, um meine Ressourcen wieder in Verbindung zu bekommen, um neue Energie zu tanken und auch um Kreativität einzuladen. Und das möchte ich jetzt auch nochmal mitgeben für alle, die hier zuhören, dass es sehr individuell ist. Was braucht es an Urlaubszeiten? Was braucht es an Pausenzeiten? Und da auch sehr ehrlich mit sich selber zu sein und, wie du schon sagst, diese Zeiten fest zu blocken, weil wir am Ende selber dafür verantwortlich sind, wie wir mit unserem Kalender haushalten.
Ja, absolut. Bei mir ist es zum Beispiel das Wandern. Ich habe festgestellt, dass ich beim Wandern in kürzester Zeit oder innerhalb kürzester Zeit in einen Modus komme, in dem ich eine tiefe Entspannung einsetze. Und nach 2 Tagen Wandern bin ich quasi in einem Modus, in dem ich vielleicht nach einer Woche Strandurlaub wäre. Denn auch auf einer Strandliege ist ein Handy ja sehr greifbar und beim Wandern ist man sehr darauf konzentriert, einen Schritt vor den nächsten zu tun. Und das ist natürlich dann auch eine schöne Art und Weise, innerhalb kürzester Zeit in einen Modus zu kommen, der einem nicht nur persönlich und gesundheitlich gut tut, sondern auch einfach, wo, wie du sagst, also Creative Space, wo einfach kreative Gedanken dann entstehen können.
Ja. Was hat sich für dich primär geändert? als du die Entscheidung getroffen hast, Founder Fox zu übernehmen, also bewusst jetzt in die Rolle des Nachfolgers zu gehen?
Ich musste ausdünnen, denn ich habe ja berichtet, dass ich vorher auch was anderes getan habe. Und ich vergleiche das Thema Energie, also die Energie, die man so mit sich hat, die vergleiche ich gerne mit einer Gießkanne. Wenn man nur mit einer Gießkanne unterwegs ist und kleine Pflänzchen gießt, dann entwickeln die sich eben so, wie viel Wasser zur Verfügung steht oder Energie. Und wenn nun die Energie sich auf viel zu viele verschiedene Projekte verteilen muss, dann wachsen die zwar alle, aber in einer langsamen Geschwindigkeit und vermutlich eher so ein bisschen rudimentär. Aus dem Grund habe ich dann gesagt, okay, ich muss jetzt einfach hier mich fokussieren. Hat keinen Zweck, im Grunde genommen in verschiedene lose Fäden in der Luft zu haben und sich in 10 Projekten gleichzeitig. Man entscheidet sich für ein oder ich habe mich für ein Projekt entschieden, ein großes Projekt, und habe da alle Energie reingegeben und die anderen dann tatsächlich dann abgegeben. Und ich denke, das war auch ein wesentlicher Erfolgsfaktor dafür, dass das Ganze dann auch sich gut entwickeln konnte, weil ich ihm den entsprechenden Raum gegeben habe und die Energie hineingesteckt habe.
Ja, das Bild der Gießkanne finde ich total toll und würde jetzt auch gerne nochmal den Bezug aufnehmen oder den Bezug setzen zu diesem Begriff der Reichweite, weil ich hatte heute auch wieder eine Netzwerkveranstaltung und das Thema, was immer aufkommt, gerade in den ersten Jahren, mit eigener Firma, mit Gründung, mit Selbstständigkeit. Das ist ja das der stabilen Kundengewinnung. Wie hast du das jetzt für dich gelöst mit Blick auf den Zeitraum seit deiner Übernahme?
Die eine Antwort gibt es da nicht, denn es ist natürlich eine Sammlung aus verschiedenen Methoden, Maßnahmen und Tools, die zum Einsatz gekommen sind, um quasi einen verlässlichen Strom an Leads, wie man ja sagt, aber letztendlich auch einen verlässlichen Strom an Interessenten und letztendlich auch Kunden dann zu generieren. Und gestartet bin ich damals, war natürlich auch eine Budgetfrage, denn junge Gründer haben ja viel, aber meistens nicht allzu viel Geld zur Verfügung, dass das Thema Netzwerken für mich damals einfach an erster Stelle stand. Tatsächlich in dem Bereich oder in den Netzwerken, in denen ich schon unterwegs war, dort einfach ganz offen darüber zu sprechen, was ich tue, in der Hoffnung, dass sich das rumspricht. Und das hat an vielen Stellen auch ganz gut funktioniert. Nur ist natürlich irgendwann die Reichweite des eigenen Netzwerkes naturbedingt dann auch begrenzt und so kommt man dann quasi auf den nächsten Schritt. Und da haben wir natürlich in den vergangenen Jahren viel gemacht, insbesondere im Bereich Performance-Marketing, also Online-Marketing-Themen durch bezahlte Reichweite über die bekannten Anbieter da draußen. Aber letztlich, und das muss ich heute noch sagen, das, was am stabilsten tatsächlich immer noch läuft, ist quasi die Aufrechterhaltung des Netzwerkes. Und tatsächlich kann man sich da sehr gut drauf verlassen, wenn man ein gut funktionierendes Netzwerk hat, dass da tatsächlich eben auch konstanter Strom an Interessenten einen erreicht.
Hi du, hier spricht Stella und keine Sorge, es geht gleich weiter. Das ist nur eine ganz kurze Erinnerung daran, dass dir diese Folge von meiner Firma Businesswege zur Verfügung gestellt wird und eben nur möglich ist, weil da sämtliche Ressourcen reinfließen. Wenn du daher Unterstützung für dein eigenes Geschäftsmodell wünschst oder auch deinen Nachfolgeprozess planst, kannst du uns jederzeit kontaktieren und ein Erstgespräch vereinbaren. Viel Spaß beim weiteren Hören dieser Folge. Danke fürs Reinholen und den Begriff Netzwerk, den habe ich jetzt auch immer wieder gehört, wenn es wirklich um stabile Kunden geht, also darüber Empfehlungen zu erhalten. Und wie ist es jetzt für dich? Sprichst du dabei von dem Netzwerk, was du selber dir mit Founder Fox als Unternehmen aufgebaut hast, indem du zum Beispiel kooperierst mit verschiedenen Beratern, Beraterinnen oder sind das auch weitere Netzwerkaktivitäten darüber hinaus?
Also wenn ich von meinem Netzwerk spreche, dann meine ich im Grunde genommen alle Netzwerke, in denen ich in irgendeiner Form drin bin, weil ich mache da gar nicht so die Unterscheidung. Denn selbst ein privates Netzwerk ist ja auch ein Netzwerk, in dem Menschen miteinander sprechen. Und es gerade zu Beginn meiner Tätigkeit für Founder Fox war dieses private Netzwerk total hilfreich. Denn über den Weg sind einfach tatsächlich auch erste Kunden gekommen. Aber natürlich das Netzwerk, das ich mit Founder Fox geschaffen habe, also die inzwischen 150 Coaches, die für Founder Fox auch tätig sind, das ist natürlich eins, was in diesem Bereich natürlich total zielgerichtet einfach bei der Akquise unterstützt, keine Frage.
Jetzt hast du gerade schon eine Zahl genannt, also dass du das Team aus Beratern, Coaches auf 150 wachsen lassen hast. Das ist ja schon mal enorm, gerade wenn ich daran denke, wie wir eben auch die Zusammenarbeit gestartet haben. Was siehst du seit dem Weg der Übernahme für Herausforderungen? Also was sind so die größten Challenges für dich rückblickend als Unternehmer?
Ja, die größten Herausforderungen, das war im Grunde genommen das Wachstum selbst. Ich bin gestartet quasi als, ja, wenn man so möchte, Solo-Selbstständiger, auch wenn ich jetzt ein großes Netzwerk an Coaches hatte, die für Founderfox tätig waren, aber es waren eben keine Mitarbeitenden. Für mich war das damals eigentlich auch so ein Modell, was gut für mich funktioniert hat. Ich hatte mich auch gar nicht unbedingt in der Rolle des Arbeitgebers damals gesehen und merkte dann aber doch einfach, dass aufgrund des erhöhten Aufkommens ich da gar nicht drum herumkommen werde. Und so ist es heute so, dass ich 3 feste Mitarbeitende habe und unzählige Freelancer und eben auch die freelancenden Coaches, die für Founderfox tätig sind. Und das alles zu koordinieren, ist natürlich in so einem Wachstumsprozess nicht ganz einfach. Und ja, es braucht einfach die Erfahrung, die auf dem Weg dahin entsteht. Auf viele Dinge kann man sich dann auch einfach gar nicht vorbereiten, sondern man muss es austesten und schauen, was funktioniert und was funktioniert weniger gut. Aber das alles am besten auch mit einer Gelassenheit. Zumindest habe ich immer versucht, gelassen dabei zu bleiben. Mir immer zu sagen, Mensch, wenn hier etwas nicht ganz richtig läuft, dann wird keiner bei umkommen. Wir machen hier keine OPs am offenen Herzen. Und von daher ist, glaube ich, so die Gelassenheit war für mich so der Schlüssel, dann auch diese notwendigen Schritte dann zu gehen und auch mit dem zeitweiligen Scheitern auch mal ganz gut zurechtzukommen.
Und woher nimmst du diese Gelassenheit? Gab es irgendeinen Moment in deinem Leben, wo du sagst, da kannst du zurückgehen und das hat dir da einfach ein sehr tiefes Vertrauen gegeben?
Tatsächlich, die Gelassenheit, die kommt tatsächlich aus einer Grundhaltung der Zuversicht. Also ich würde mich insgesamt als sehr optimistischen Menschen bezeichnen. Das heißt zwar nicht, dass ich häufiger recht habe als ein Pessimist, aber ich lebe dabei irgendwie entspannter. Und ich denke, das hängt vielleicht auch ein bisschen mit einer Geschichte zusammen, die ich in meinem Leben erleben musste oder auch durfte, wie ich es eigentlich inzwischen sehe. Und zwar hatte ich vor inzwischen 15 Jahren eine Krebserkrankung, die mich eigentlich aus dem Nichts ereilt hatte. Dort hatte ich dann zum ersten Mal dieses Gefühl, dass dieses Grundvertrauen oder dieser grundsätzliche Optimismus in Frage gestellt wird. Quasi dieses Vertrauen darin, gesund zu sein, leistungsfähig zu sein, das wurde in Frage gestellt. Aber ich habe es überwunden und das hat mir dann doch auch die erneute Zuversicht gegeben, dass man eben auch trotz Schicksalsschläge oder trotz Ereignissen im Leben, die einen ereilen, ja, sich da auch wieder rauskämpfen kann und am Ende auch gestärkt herausgeht. Ich gehöre tatsächlich zu denen, manche sagen, das klingt ein bisschen verrückt und das tut es sicherlich auch, aber es macht für mich schon Sinn. Also ich gehöre zu denen, die tatsächlich sehr dankbar sind, dass sie diese Krankheit ereilt hat, also nicht im Sinne von, dass ich jetzt froh bin, dass mich das getroffen hat, aber das, was ich daraus ziehen konnte für meine langfristige persönliche Entwicklung, das sind Dinge, die kann einem nur das Leben lehren. Und da bin ich sehr dankbar dafür, dass ich einfach diese Erfahrung machen durfte, die mich auch einfach sehr demütig sozusagen auf mich, mein Leben und auch auf die Kooperation mit anderen Menschen oder die Zusammenarbeit mit anderen Menschen insgesamt blicken lassen.
Danke, dass du das so transparent teilst, Marco. Also wir hatten es vorhin kurz im Vorgespräch. Ich wusste noch nicht von der Erkrankung und finde es gleichzeitig total schön, dass du mittlerweile auch so darüber sprechen kannst, weil Schicksalsschläge, egal welcher Form, Herausforderungen, die kommen beim Leben, das ist ein Teil des Lebens, so sehe ich es jetzt mit meiner eigenen Geschichte und wirklich auch in der Lage zu sein, zu sagen, okay, das gibt uns Stärken. So Stärken zu stärken und welche Ressourcen dürfen wir auch daraus mitnehmen? Das ist eine ganz andere Haltung, als zu sagen, ich bin ein Opfer von den Umständen zum Beispiel. Und wenn du das jetzt nochmal auf dich überträgst und auch diese unternehmerische Rolle, kannst du besondere Stärken benennen, die du vor allem auch durch diese Herausforderungen mitgenommen hast?
Also ich glaube, diese besondere Stärke ist tatsächlich so der Optimismus oder die optimistische Haltung, an Dinge und Projekte heranzugehen. Denn im Grunde genommen, wenn wir reden häufig über dieses Prinzip der sich selbst erfüllenden Prophezeiung. Und dementsprechend macht es schon einen Unterschied, ob man sich nun in positiver Art und Weise einem Projekt oder einer Aufgabe oder einer Zusammenarbeit widmet oder ob man da eher pessimistisch und negativ rangeht. Deswegen glaube ich einfach, dass diese, nennen wir es Kompetenz sozusagen, die ich da entwickeln durfte, dass das einfach so ein grundsätzlicher Stärkung eigentlich für sämtliche Projekte sein kann. Einfach, weil ich sage, okay, ich gehe mit der Haltung daran, dass das schon irgendwie gut gehen wird. So, und das strahle ich dann auch mit jeder Faser meines Seins dann auch aus. Und das merkt natürlich auch mein Umfeld. Lässt sich dann immer wieder auch mitreißen. Und das macht natürlich etwas mit dem ganzen Unternehmen letztendlich. Ich glaube, es ist einfach diese positive Grundhaltung und der Optimismus, der laut Gesetz der Anziehung dann eben wieder immer Gleiches zu sich selbst anzieht.
Ja, auf jeden Fall bin ich bei dir. Spannend, dass du auch das nochmal so teilst. Du hast ja jetzt sehr, sehr viel Kontakt mit verschiedenen Geschäftsmodellen und mit Gründungen, also sowohl durch deine eigene Erfahrung als auch durch die Firma Founderfox, durch deine Begleitungen. Wie ist deine Perspektive auf Nachfolge als Alternative zur Neugründung?
Ganz, ganz wichtig und leider immer noch eigentlich unterrepräsentiert in Deutschland. Von daher bin ich ja Menschen wie dir, Stella, total dankbar, dass du dich unter anderem diesem Thema annimmst. Denn auf der einen Seite haben wir ganz, ganz viele Menschen, die in die Gründung starten wollen. Manche haben tolle Ideen, manche haben gar keine Ideen. Jeder ist so an seinem eigenen Punkt. Und die wenigsten denken in dieser Anfangsphase eigentlich daran, dass die Übernahme eines Geschäftes, also Unternehmenskauf, eine Nachfolge, dass das tatsächlich für sie auch der Weg sein kann. Manche vielleicht auch aus falschem Stolz, die sagen, Mensch, ich möchte das ganz alleine schaffen, ne, und es soll alles von mir selbst aufgebaut werden, wobei das eher eine Ausnahme ist, glaube ich. Im Grunde genommen, die Vorteile liegen ja auf der Hand, ein Unternehmen zu übernehmen. Im besten Fall wurden all die Fehler schon gemacht, die man sonst selbst hätte machen müssen. Da kann man, wenn die Übergabe denn gut funktioniert, kann man in diesen Gesprächen eben sehr davon profitieren, dass man einfach weiß, hey, wie funktioniert das Unternehmen eigentlich? Alles Wissen, was man beim Aufbau eines neuen Unternehmens sich mit Schweiß und Geld hätte sozusagen arbeiten müssen über die Zeit. Also von daher glaube ich, dass auch mit Blick auf diese vielen, vielen Unternehmensübergaben, die jetzt anstehen, und dass das einfach total sinnvoll ist, da noch vermehrt darauf hinzuweisen, hey Leute, schaut doch mal dahin, was da eigentlich möglich ist. Denn die Alternative ist, dass eigentlich gute Geschäftsmodelle, gut laufende Unternehmen dann einfach schließen, nicht weitergeführt werden, obwohl einfach Riesenpotenzial da ist. Und das liegen zu lassen, ist wirklich schade. Aufgrund dessen würde ich tatsächlich jedem zumindest im Gründungsprozess mal empfehlen, reinzuschauen, hey, was gibt es da eigentlich? Denn es ist manchmal sehr erstaunlich. Es gibt ja verschiedene Datenbanken, wo man schauen kann, welche Unternehmen zum Verkauf stehen. Und es sind eben auch häufig welche in den Bereichen, in denen man selbst gründen möchte, wo man sich das gar nicht vorstellen kann. Also da einfach mal ganz proaktiv reinschauen, hey, gibt es da vielleicht schon etwas, wo ich eigentlich reinsteigen kann? Und es ist ja nicht so, dass man sich dann ins gemachte Nest setzt, aber die Rahmenbedingungen sind einfach schon mal da. Und mit denen kann man dann natürlich direkt durchstarten und sich möglicherweise auch einige Jahre an Entwicklungsarbeit sparen. Und in der Regel ist diese Ersparnis größer als der Kaufpreis, den man für so ein Unternehmen dann vielleicht auch bezahlen muss.
Jetzt wissen wir ja schon durch den Einstieg, du denkst vor allem auch in Investitionen. Und dieses ganze Thema der Finanzierung, das ist in direkter Kombination mit der Unternehmensfolge, Nachfolge immer die erste Frage. Also wie kann ich das jetzt stemmen finanziell? Kann ich das überhaupt? Und magst du da einmal berichten, gerne aus der Perspektive jetzt als eigener Nachfolger durch deine Übernahme, als auch aus der beratenden Rolle, weil du ja eben auch dein Netzwerk schon angesprochen hast und da ganz viel Erfahrung mitbringst.
Das Thema Finanzierung stellte sich für mich damals natürlich auch. Wie kann ich das eigentlich wuppen, so ein Unternehmen zu kaufen sozusagen, die ehemaligen Geschäftsführer auszulösen? Tatsächlich war es damals eine Summe, die recht überschaubar war, so dass es da jetzt kein komplexes Finanzierungsprojekt geben musste. Also da war es im Grunde genommen so, dass ich mit Hilfe eines Gründerkredites das Ganze relativ einfach machen konnte. Also es gibt ja verschiedene Möglichkeiten über den KfW-Kredit zum Beispiel, der zur Verfügung steht. Und da würde ich jetzt im Nachhinein tatsächlich eine Empfehlung tatsächlich sagen, wenn mich jemand fragen würde, wie hoch soll so ein Kredit sein in Bezug auf den Kaufpreis? Da würde ich sagen, lieber nicht 100% des Kaufpreises, sondern lieber 120, wenn es irgendwie möglich ist oder mehr. Denn es tauchen dann in der Regel dann doch noch neue Projekte auf, die eben Geld kosten. Da macht es total Sinn, sich da mit ausreichend liquiden Mitteln dann eben auch auszustatten. Das ist natürlich auch ein Tipp, den wir auch in der Beratung immer weitergeben. Denn viele Menschen unterschätzen dann doch die Kosten in der Gründungsphase, insbesondere für den Bereich Akquise. Also manchmal werden uns Businesspläne vorgelegt, wo wir sehen, dass vielleicht für den Bereich Werbung im Jahr 500 Euro eingeplant sind. Das ist häufig ein Bereich, der so ein bisschen vernachlässigt wird. Viele glauben, dass man vielleicht durch organisches Wachstum, dass das ausreichen könnte, um tatsächlich Reichweite zu schaffen. Später merken sie, dass das dann doch nicht ganz so aufgeht. Und dann braucht es dann doch finanzielle Mittel, um eben auch durch bezahlte Reichweite dann eben wachsen zu können. Und das sollte vorher schon mitgedacht werden. Nur dann, wenn von Anfang an eben ausreichend liquide Mittel zur Verfügung stehen, dann geht man diesen Schritt auch eher, als dass man sich dann lange dafür sträubt, dann nachträglich noch einen weiteren Kredit oder sonst irgendwas aufzunehmen. Also da heißt es, ich will jetzt nicht sagen, lieber klotzen statt kleckern, aber zumindest so, dass man komfortabel die Dinge finanzieren kann, die möglicherweise anstehen. Und das, was möglicherweise ansteht, das sollte man natürlich vorher gut überdenken. Also im Rahmen der Auseinandersetzung mit dem eigenen Businessplan ist es natürlich total wichtig, intensiv sich darüber Gedanken zu machen, hey, was könnten denn Kosten sein? Und wenn man da gewisse Dinge von vornherein ausspart, dann kommt man häufig an einen Punkt, wo man feststellt, ah, okay, da stehen jetzt keine Mittel zur Verfügung, das muss jetzt geändert werden.
Ja, jetzt hast du den Businessplan auch genannt. Es gibt ja ganz unterschiedliche Szenarien. Also wenn es darum geht, zum Beispiel den Gründungszuschuss als Förderung zu beantragen, dann ist es ein anderes Konzept des Businessplans, als wenn ich jetzt die Finanzierung bei einer Bank stemmen möchte. Und was mich oft im Austausch erreicht, gerade mit Personen, die das allererste Mal so einen Businessplan aufsetzen, das ist so eine Ablehnung, weil das ja ein sehr theoretisches Konstrukt ist. Also gerade bei einer Neugründung, ne? Du kannst ja gar nicht wirklich in die Zukunft planen. Oder bei einer Übernahme ist es vielleicht auch nicht ganz klar, wie trägt sich das Geschäftsmodell weiter. Du hast zwar schon viel mehr Zahlen, aber bestimmte Sachen, die können wir nur hypothetisch da reinpacken. Wie ist deine Haltung dazu?
Ja, also viele sagen tatsächlich, ein Businessplan ist ja wirklich nur Glaskugelleserei. Ganz kann man das natürlich jetzt nicht beiseite schieben, diese Gedanken, denn das haben Pläne nun mal so an sich. Das ist keine Beschreibung der Zukunft, sondern es ist ein Versuch, die Zukunft zu beschreiben. So sind Pläne nun mal aufgestellt. Trotzdem ist es so, dass ich ganz stark Verfechter davon bin, Businesspläne auch zu schreiben. Und zwar nicht in erster Linie für eine Bank oder für vielleicht eine Arbeitsagentur, wenn man den Gründungszuschuss beantragen möchte, sondern für einen selbst. Ja, denn man selbst ist die wichtigste Stelle, an die sich so ein Businessplan richtet. Denn der Businessplan, den man für sich selbst schreibt, das ist der, an den man glauben kann, wo man das Gefühl hat, okay, das kann ich auch erreichen. Und diese Struktur eines Businessplanes, die zwingt einen ja sozusagen dazu, sich mit den üblichen Themen eines Geschäftsmodells intensiv auseinanderzusetzen. Und allein die zeitliche oder allein die Tatsache, dass man sich Zeit für etwas nimmt, bestenfalls noch mit einem Sparringspartner zusammen, führt hier einfach dazu, dass man einfach ins Denken kommt und nicht irgendwie sich von jemandem einen Businessplan schreiben lässt und den man vielleicht für irgendwie behördliche Zwecke braucht oder so, sondern da kommt man wirklich ins Denken und das, was im Kopf passiert, das ist ja noch viel wichtiger als das, was quasi letztlich im Businessplan niedergeschrieben wird. Also die Auseinandersetzung mit der Struktur eines Businessplanes und den Themen, auf die kommt es an. Und das setzt sich dann eben auch fest und auch das kann man dann auch immer auch unbewusst zurückgreifen, wenn dann die Gründung tatsächlich erfolgte.
Ja. Das ist nochmal sehr hilfreich, Marco. Danke für deine Perspektive und vor allem, was ich auch immer wieder feststelle in Kundenprojekten und auch grundsätzlich, wenn es um Gründung geht, also egal ob Nachfolge oder Neugründung, dass oft Angst besteht vor Zahlen, weil das ist wirklich so schwarz auf weiß abzugleichen, was habe ich privat an Lebenshaltungskosten, was gebe ich aus, das ist gar nicht immer so ganz klar. Und dann gibt es jetzt noch ein Geschäftsmodell, was irgendwelche fixen und variablen Kosten mit sich bringt und womöglich auch Investitionen braucht. Und das einmal so klar zu sehen und sich eben auch damit auseinanderzusetzen, ich würde sagen, das ist so das Herz und unglaublich empowernd, in die Eigenverantwortung zu kommen. Also in die finanzielle Eigenverantwortung. Das ist immer wieder das, was ich so sehe und erkenne und deswegen auch absolut bei dir bin, dass ein Businessplan in jeder Hinsicht ganz viel Mehrwert mit sich bringt.
Ja, definitiv. Ja. Es hat ja auch die Funktion eines Controlling-Tools. Dieser Plan, ich meine, wie es im Controlling auch ist, man erstellt Jahrespläne fürs kommende Jahr und so kann man einen Businessplan ja auch betrachten. Und immer dann, wenn dann so ein Zeitraum mal abgelaufen ist, dann kann man mal zurückschauen und gucken, Mensch, was stand eigentlich im Plan drin und bin ich da schon angekommen und was habe ich mir eigentlich damals dazu gedacht? Und dann kann man sich natürlich auch die Gedanken machen, Mensch, warum bin ich vielleicht noch nicht da, wo ich hin wollte? Oder habe ich vielleicht etwas außer Acht gelassen, was im Businessplan schon vorgesehen war? Natürlich ist es so, dass wir flexibel bleiben müssen. Und nicht alles, was im Businessplan steht, kommt dann auch wirklich so zur Umsetzung. Also wenn ich mir meinen ersten Businessplan von damals anschaue, dann muss ich heute auch lächeln sozusagen und stelle fest, na okay, von dem, was drinsteht, mache ich heute noch 20%. Aber das sind eben die 20%, die gut funktioniert haben. Da sage ich auch immer, insgesamt ist das schon auch gut, da wirklich nach dem Pareto-Prinzip vorzugehen und zu gucken einfach, Mensch, was funktioniert denn gut von dem, was ich ja eigentlich mache? Was funktioniert weniger gut? Und dann tatsächlich auch auszusortieren, die Dinge, die man irgendwie so zerren muss und die trotzdem nicht in den Erfolg kommen, dass man die dann auch einfach gehen lässt und loslässt und stattdessen einfach die zur Verfügung stehende Zeit mehr in die Themen investiert, die einfach gut funktionieren, die vom Markt angenommen werden und im besten Fall dann natürlich auch noch Spaß machen.
Ja, das hast du gut zusammengefasst. Also Marktfeedback ist in jederlei Hinsicht entscheidend, also so früh wie möglich rauszugehen mit Angeboten und dann aber auch in der Lage zu sein, Sachen loszulassen. Da erwische ich mich auch immer wieder, dass ich manchmal doch etwas mehr emotional an Sachen hänge und dann aber nicht dieses gewünschte Feedback kommt. Und ja, ich glaube, das ist etwas, das ist super hilfreich, nochmal von dir auch zu hören.
Vielleicht dazu auch noch der Gedanke, heute ist ja das Thema Agilität in aller Munde. Das ist im Vergleich zu der Art und Weise, wie man vor 20, 30 Jahren gearbeitet hat, natürlich auch total interessant. dass man im Grunde genommen heute agil vorgeht im Sinne von, ich erstelle ein Angebot und bringe es an den Markt, bevor es eigentlich fertig ist. Wir reden da über MVPs zum Beispiel. Und das ist natürlich super spannend, statt jetzt Zeit darin zu investieren, ein Produkt von A bis Z durchzudeklinieren und erst dann an den Markt zu bringen, um dann festzustellen, dass es gar nicht funktioniert, dass es keine Marktresonanz gibt und stattdessen einfach da mutig zu sein, ein bisschen Mut zur Lücke zu haben und etwas in seiner Grundform zu entwickeln, um dann zu schauen, wird es angenommen und dann kann es weiterentwickelt werden. Da möchte ich auch viele Gründer und Gründerinnen zu ermutigen, diesen Perfektionismus, der häufig in der Gründungsphase da ist, einfach mal beiseite zu legen und vielleicht auch mit etwas zu starten, was erstmal nur als Idee da ist und noch nicht als komplett fertig ausgearbeitetes Konzept.
Wie toll, dass du das nochmal betonst. MVP, ich habe es heute in den Redaktionsplan für diesen Podcast geschrieben. Ich werde da auch eine Solo-Folge zu machen, weil ich selber gerade im MVP-Testing bin. Und vielleicht so ein ganz kurzer Hinweis. Es ist immer ganz gut, ein Marktfeedback zu haben mit so 10 bis 20 Personen. Und dann reden wir von zahlenden Kunden. Also echtes Marktfeedback ist jetzt nicht irgendwie Daumen hoch und oh ja, hört sich ganz toll an, sondern es geht darum, wirklich Angebote zu verkaufen, weil sonst ist es am Ende kein tragfähiges Geschäftsmodell. Das ist ja immer das, was wir wollen, dass das Ganze auch profitabel ist. Super, dann kommen wir jetzt zu der Lieblingsabschlussfrage. Marco, was bedeutet Erfolg für dich?
Erfolg bedeutet für mich, wenn ich die Zeit, die ich wo auch immer verbringe, mit Spaß und Freude verbringen kann. Und das ist natürlich einmal den Bereich der Arbeit. Das ist ja schon für die meisten von uns zumindest der größte Teil des wachen Daseins sozusagen, die wir bei der Arbeit verbringen. Und deshalb ist es für mich ganz essentiell, dass mir diese Zeit, die ich dort verbringe, dass mir die Spaß und Freude bereitet. So, und wenn das der Fall ist, dann fühle ich mich erfolgreich. Natürlich gibt es auch andere Dinge, die da mit reinspielen, aber die fühlen sich zumindest nach gewisser Zeit nicht mehr als großer Erfolg an. Geld allein macht nicht glücklich, sagt man. Die Dinge, die einen wirklich langfristig erfolgreich fühlen lassen, das sind tatsächlich das Genießen des Lebens sozusagen und Spaß und Freude bei dem, was man tut. Dazu natürlich auch auf den privaten Bereich übersetzt, Zeit zu haben für Familie und Freunde. Das ist für mich auch ein wesentlicher Erfolgsfaktor in meinem Leben. Und da man das Ganze ja gesamtheitlich oder ganzheitlich betrachten muss, gilt dieses Prinzip natürlich nicht nur für den Arbeitsbereich, sondern eben natürlich auch für den privaten Bereich.
Danke dir für deine Perspektive drauf. Das passt sehr, sehr gut auch zu dem, was du bisher geteilt hast heute. Also nachhaltiges Ressourcenmanagement, die Gesundheit zu inkludieren und Freude und Spaß zu haben an der Arbeit. Das nehme ich mit. Vielen Dank, Marco, dass du heute dabei warst. Und that's it.
Ja, vielen Dank, dass ich da sein durfte.
Hast du Mehrwert aus der heutigen Podcast-Folge für dich mitgenommen? Schön, dass du dabei warst und ich freue mich, dass du diesen Businessweg heute begleitet hast. Wenn du dir mehr Austausch zu deinem eigenen Geschäftsmodell und der Weiterentwicklung wünschst oder auch den eigenen Nachfolgeprozess planst, dann kannst du unser Team jederzeit kontaktieren und uns per E-Mail schreiben oder ein direktes Erstgespräch vereinbaren. Dann können wir nämlich gemeinsam schauen, wie wir dich am besten begleiten und auf deinem Weg unterstützen können.